NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest wieder aus dem Roman Amrum von Haag Bohm und Philipp Winkler, heute den vierten von 14 Abschnitten. Im Frühsommer 1945 ist auf Amrum die Versorgung mit Essen das Hauptthema. Nannings Vater ist im Krieg und er als ältester Sohn fühlt sich als Versorger der Familie, vor allem der schwangeren Mutter. Aber der Zehnjährige hat seine Arbeit auf den Feldern der Bäuerin und Nazi-Gegnerin Tessa verloren, für die sie ihn in Naturalien entlohnt hat. Um nicht mit leeren Händen nach Hause zu kommen, fängt und tötet er einen Kiebitz. Aber auch ansonsten ist das Leben schwer. Auf dem Schulhof gibt es Streit mit den Flüchtlingskindern. Immer wieder geht es darum, wer gehört dazu, wer nicht. Nanning, in Hamburg geboren, wäre so gerne ein echter Amrummer. Um seine Zweifel zu zerstreuen, bittet die Mutter Nanning in die Dörnsk, die gute Stube.
Mit einer schwungvollen Geste wies seine Mutter auf die Ölgemälde an der Wand, so als hätte Nanning sie noch nie zuvor gesehen. Er fragte sich, woher seine Mutter die Energie so plötzlich nahm. An der Wand die 5 Porträtgemälde, dem Alter nachgeordnet, vom 18. Jahrhundert bis ins späte 19. Jahrhundert. Stolz dreinschauende, vollbärtige Männer in Kapitänsmontur, wobei die Einfachheit der Walfängerkluft der ersten beiden Gemälde sich stark von der prächtigen Kleidung der Handelsschiffführer der anderen Bilder unterschied. Auf dem zweiten Bild von rechts waren Vater und Sohn abgebildet. Letzterer sollte später auch Kapitän werden. Direkt unter den Kapitänsbildern hingen 5 weitere Gemälde der Schiffe, die diese Kapitäne befehligt hatten. Klobige Walfangschiffe mit robustem Rumpf und hohen Masten ebenso wie elegante Großsegler mit ausgeklügelter Takelage. Abgebildet vor Anker, vor der Kulisse einer betriebsamen Hafenstadt. Unter Vollzeug über die rötliche See eines Sonnenuntergangs gleitend oder in Schräglage bei Wind und Wellen die Besatzung in den Rahen, um die Segel zu reffen. 6 Generationen von Amrumer Kapitänen, wenn auch diese beiden dem Titel nach nur Kommandeure waren. Nannings Mutter zeigte auf die ersten beiden Gemälde links. Wer zu der Zeit ein Schiff bei Hamburger Reedern führte, der musste auch Bürger der Stadt Hamburg sein. Weil aber nun mal die besten Schiffsführer von den Inseln kamen, bis rauf nach Römme, nannte man sie einfach Kommandeure und damit hatte es sich. Nanning nickte mit offenem Mund. Aber ein wahrer Kapitän, so wie deine Vorfahren hier, der ist und bleibt Kapitän, auch wenn du den Kommandeur nennst. Aber warum sind da keine Frauen bei? Fragte Nanning. Seine Mutter antwortete nicht. Sie kam zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. Für einen Moment sahen sie sich die Gemälde gemeinsam an. Nanning wusste nicht so recht, was sie von ihm erwartete. Deine Vorfahren. Und dann meine Großmutter, sagte seine Mutter mit weicher Stimme und machte eine kurze Pause. Mein Vater, ich und nun du. 9 Generationen Amrumer Blut. Wer kann da bestreiten, dass du Amrumer bist? Nanning sah zu ihr auf. Ihr Lächeln machte eine Umarmung fast unnötig. Im Augenwinkel bemerkte Nanning, dass die Tür geöffnet wurde. Macker schob sich in den Spalt. Das Weinen Mechthilds tönte von der Küche herein. Die Mutter zeigte auf das letzte Kapitänsbild. Nanning Jessen, dein Namensgeber. Aber ich heiß Nanning Hagener, weil Vater Wilhelm Hagener heißt. Aber auf Amrum sagen alle Nanning Hele Jessen ihrer, wenn sie mich meinen. Außer Richard Peters, dachte Nanning, schob den Gedanken an den Jungen, der sich immerzu ausgerechnet Nanning als Zielscheibe seiner Hänseleien aussuchte, aber schnell wieder beiseite, bevor er wieder schlechte Laune bekam. Offiziell heißt du Hagener. Warum? Weil das so ist, überall. Aber warum? Auch auf Amrum. Guck mal. Sie zog sich den Schemel vom Klavier heran, setzte sich und legte den rechten Arm wie bei einer freundschaftlichen Umarmung auf den Deckel der Hochzeitstruhe. Mit dem linken wies sie entlang der grün sowie mit einem Rahmen bemalten Vorderseite. In schwungvollen Lettern zwischen aufgemalten Blumenkränzen stand da »Tour namens« geschrieben. Nanning ging vor der Truhe in die Hocke. Tour ist ihr Vorname. Das ist eine Ur-Ur-Urgroßmutter. Und Namen hieß ihr Vater. Darum heißt sie Tour Namens. Das ist ihre Hochzeitstruhe. Nannings Mutter gab dem Truhendeckel einen Klaps. Wollen mal gucken, was drin ist. Sie beugte sich so weit vor, wie es der Kugelbauch erlaubte, und öffnete die Truhe. Sie war voll bis unter den Deckel. An der Innenwand entfaltete sich die Krempe eines zusammengedrückten Sombreros aus blauem Filz. In seinen Verzierungen stand er seinem Aufbewahrungsort in nichts nach. »Großvaters Sombrero aus Mexiko?« »Ja, von Yucatan.« »Yucatan? Da ist doch Ena geboren, weißt du das nicht mehr? Das ist eine Halbinsel, haben wir euch doch schon ein paar Mal erzählt.« »Eine halbe Insel«, sagte Nanning in der leisen Hoffnung vor sich hin, den Worten auf diese Weise einen Sinn zu geben. »Ja, unser Vater war bei der Kansas City Fruit Company angestellt und für die arbeitete er als Geschäftsführer auf einer Hacienda.« »Wo warst du?« Die Mutter sah kurz zur Tür, in der noch immer stumm Macker stand, und hereinlinste. Mechthilds Geschrei war für eine Sekunde wieder aufgeflammt. »Ich war noch nicht auf der Welt. Sie sind wieder rüber, bevor ich geboren bin. Da war es zu gefährlich, wegen der rivalisierenden Milizen. Und jetzt frag bitte nicht, was das ist«, sagte sie, während sie erneut besorgt zur Tür sah, weil Mechthild nach kurzer Pause wieder anfing zu schreien. Die Mutter war bereits dabei, den Truhendeckel herabzusenken, als Nanning das obere Ende zweier Federn unter dem Sombrero hervorschauen sah. Ohne um Erlaubnis zu bitten, zog er sie unter dem breitkrempigen Sonnenhut hervor, den er dabei fast mit aus der Truhe riss. Die langen dunkelbraunen Federn mit schwarz-weißen Spitzen waren an einem bunten Stirnband befestigt. Es war der Kopfschmuck amerikanischer Ureinwohner, den sein Onkel Theo ihm vor Jahren aus Amerika mitgebracht hatte. Staub haftete zwischen den zahlreichen, sorgfältig angeordneten Federn. Teilweise waren die Schäfte abgeknickt, die einzelnen Stränge der Federfahnen zusammengepresst. Nanning wurde unweigerlich an den lahmen Flügel des Kiebitzes erinnert, den er getötet hatte. Das Bedauern über den toten Vogel schwand allerdings augenblicklich wieder, denn der bloße Anblick der Federhaube ließ ihn lächeln. Mit der Erinnerung an Onkel Theo und die Federhaube war es wie mit einem vergrabenen Schatz in den Dünen, den man schon vergessen hatte, der dann aber wieder zum Vorschein kommt, wenn man es am wenigsten erwartet. Durch den Sand an manchen Stellen auf Hochglanz poliert, an wiederum anderen leicht zerkratzt. Das Gefühl, an das Nanning sich erinnerte, war gleißend klar. Er war damals viel, viel kleiner gewesen. Die Stimme Onkel Theos, nicht tief, nicht hoch, freundlich. Wie er Nanning, den er Sitting Bull nannte, fragte, ob er sein Mustang sein solle. Auch diese Worte waren glasklar, selbst wenn Nanning noch immer nicht wusste, was das genau war, ein Mustang, Sitting Bull. Onkel Theo, der vor ihm in die Hocke ging. Nanning, Sitting Bull, erinnerte sich an den gekrümmten Rücken, die Wirbelsäule vom Mustang Onkel Theo, deren Hubbel sich unter dem Hemd abzeichneten. Der kleine Nanning hatte verstanden und genickt. Er konnte das Gewicht der Federn spüren, die beim Nicken vor und zurück wippten. Die Erinnerung daran, mit Schwung in die Luft gehoben zu werden. Onkel Theo hatte wie ein Pferd gewiehert und Nanning hielt sich an seiner Stirn fest. Dann galoppierten sie los. Nanning verspürte die gleiche, pure Freude wie damals. Und auch jetzt wäre er am liebsten losgaloppiert. Allein vom Gesicht des Mustangs Onkel Theo wollte sich kein Bild ergeben. Es blieb verschwunden. Während des Essens hatte Nanning seine Tante gefragt, ob sie ihm später bei den Bohnen helfen würde. Als etwas Ruhe eingekehrt war, schnappten Tante Ena und er sich die Holzleiter, die er sich von Opa Arjan geliehen hatte, und brachten alles nach nebenan in den Stall. In der fälschlichen Hoffnung, noch etwas zu fressen zu kriegen, sprang das Schwein sofort von innen gegen die Grubenwand. »Gib nichts, du dumme Sau! Weißt du denn nicht, dass wir Krieg haben?« sagte Ena und streckte dem Schwein die Zunge raus. Dann zeigte sie auf einen Querbalken unter der Decke, auf den Nanning die kleinen Töpfe stellen wollte. Sie sagte, »Und du meinst, das tut Not?« Nanning sah zum Querbalken auf, dann wieder zur Tante. Sonst geht Maka dabei. Selbst im Kniep könnte er noch eine Erbse finden. Tante Ena lachte und hielt Nanning die Leiter. Nacheinander gab sie ihm die Töpfchen an. Nanning blieb mitten auf der Leiter stehen und schaute Tante Ena an, nun zwei Köpfe größer als sie. »Wo ist Onkel Theo?« »Wie kommst du auf Onkel Theo?« »Der hat mir die Haube doch aus Amerika mitgebracht.« Nanning kletterte weiter hoch. »Weißt du, wo Onkel Theo ist?« »Wieder in Amerika.« »Little Amrum?« »Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch woanders. Wusstest du, dass in Amerika mehr Amrumer leben als hier?« Nanning schüttelte den Kopf. »Kämpfen die denn in der US Army gegen die Wehrmacht?« »Ja.« »Auch Onkel Theo?« »Das weiß ich nicht.« Von oben schien es so, als verändere sich auf dem Gesicht seiner Tante etwas. In der Art, wie ihre Augen den Raum abzusuchen schienen, in Wahrheit aber wohl an einen anderen Ort schweiften. Vielleicht kam ihm das aber auch nur wegen der schummrigen Lichtverhältnisse im Stall so vor, dachte Nanning. Aber sind das keine Deutschen? Das waren sie mal, aber jetzt sind es Amerikaner. Wie geht das? Mit Zeit. Nanning runzelte die Stirn. Er rückte das letzte Töpfchen hin und her, damit es auch ja sicher stand und nicht vom Balken fiel. »Bist du Hamburger oder Amrumer?«, fragte sie. »Amrumer. Aber du bist in Hamburg geboren und mit der Zeit bist du Amrumer geworden.« Nanning sah zu den Sternen auf, als in einiger Entfernung der Schemen eines großen Vogels lautlos vor dem Nachthimmel vorbeiglitt. Eine Sumpfohreule. Kurz blieb er stehen, um sich die Federhaube auf dem Kopf zurechtzurücken, und setzte dann seinen Weg fort. Als er sich in die gute Stube geschlichen hatte, um den Kopfschmuck an sich zu nehmen, der ihm als Sitting Bull rechtmäßig zustand, war ihm ein gerahmtes Foto an der Innenwand der Hochzeitstruhe ins Auge gefallen. Ein viel jüngerer Sitting Bull saß auf den Schultern seines Mustangs, die Federhaube auf dem Kopf, die Nanning nun durch die Nacht trug. Das Gesicht des Mustangs, ein großes Lachen, zwischen Wangenknochen so markant, dass sie Schatten zu werfen schienen, und Augen, die etwas ausstrahlten, dachte Nanning, während er über die Heide tappte, das ihn an Hermann erinnerte, wenn sie Kopf an Kopf um die Wette rannten und noch immer lachten, wenn sie unter Seitenstichen nicht mehr konnten. Nanning lief gedankenverloren über die Heide, den Dünengürtel stets zu seiner Rechten. Sehr bald, nachdem er einen Bogen geschlagen hatte, sah er sich Aug in Aug mit der Sumpfohreule. Sie saß auf dem Pfosten eines Gatters und drehte ihm ihr Gesicht zu. Aus runden, großen Augen, die selbst eine Art Licht auszustrahlen schienen, begutachtete sie ihn. Darin lag weder Scheu noch Drohung. Stattdessen meinte Nanning eine Art Verständnis zu erkennen. Durch den ungebrochenen Blickkontakt schien es ihm, als hätten sie etwas Gemeinsames. Als die Eule alles gesehen zu haben schien, was sie sehen musste, hob sie die Flügel und flog geräuschlos davon. Auch Nanning setzte seinen Weg fort und fühlte sich, als sei er über eine unsichtbare Schwelle getreten. Schon begann sich im Osten das Morgengrauen anzukündigen. Unweit des Borak, des Hügels, auf dem ehemals die Burg eines niederträchtigen Ritters gestanden hatte, kam Nanning eine Gestalt in dunklem Ölzeug entgegen. Sie schob eine Schubkarre vor sich her. Eine Befangenheit sprang Nanning an und verlangsamte seinen Schritt. Dann aber wurde er sich der Federhaube auf seinem Kopf bewusst. Mit ihr geschmückt durfte man sich nicht wegducken. Man hatte weit auszutreten, mit gestraffter Brust. Nur noch 2 Meter von Nanning entfernt, hob die Gestalt den Kopf, ohne dass sich der Schatten, den der Südwester über ihr Gesicht warf, lichtete. Dann blieb sie abrupt stehen. Die Abstellfüße der Schubkarre machten ein dumpfes Geräusch, als sie auf dem sandigen Pfad auftrafen. Die Schubkarre war voller Plattfische. Die übereinander liegenden Körper glänzten im Mondlicht. »How, my brother Nighthawk, my brother Sitting Bull?« Es war die Stimme von Sam Gangsters, die so tief knarrend klang, dass Nanning sich einmal vorgestellt hatte, so müsse ein altes, vollbeladenes Schiff klingen, säße man in dessen Rumpf. Während der Mann Nanning auf Englisch begrüßte, erhob er die rechte Hand. Sein Ärmel berührte seine Schulter. Ölzeug auf Ölzeug. Es klang, als schlüge man sacht gegen eine Plane. Ein Zucken war durch Nannings Arm gegangen, das normalerweise der erste Impuls zu einer zackigen Erwiderung des Hitlergrußes wäre. Nur, und das registrierte Nanning noch bevor sich sein Arm hob, war die Begrüßung Sam Gangsters natürlich kein Hitlergruß gewesen. Denn Sam Gangsters war alles andere als ein Nationalsozialist. Im Grunde genommen war er mehr Amerikaner als Friese, von einem Deutschen ganz zu schweigen. Hatte er den Großteil seines Lebens, über das in Norddorf die wildesten Geschichten erzählt wurden, doch in den Vereinigten Staaten von Amerika zugebracht. Nanning trat von einem Fuß auf den anderen, wusste nicht recht, wie er auf Sam Gangsters Begrüßung zu antworten hatte. Er probierte es auf gut Glück und hob den Arm. »How, Sam Gangsters, warum nennst du mich Sitting Bull?« Der Alte lachte abgehackt. Es klang, als hämmere man einen Nagel in brüchiges Holz. »Weil du mit der Haube durch die Nacht streifst. Weißt du überhaupt, wer dir die geschenkt hat?« »Ein Indianerhäuptling. Dein Onkel Theo war das. Kannst du dich noch an den erinnern?«
»Wo ist Onkel Theo?«
»Frag mal deine Mutter nach Theo Stettina.« Sam Gangsters zog sich den Südwester vom Kopf, hob seine Schubkarre an und ging los. »Will you give me the honor and visit my tippy, Chief?« Nanning hatte kein Wort verstanden. Sam Gangsters war fast an ihm vorbei, als er noch einmal anhielt. »Follow me, Chief.« Er bedeutete Nanning, der diesmal verstand, mit einer Handbewegung ihm zu folgen. Nanning schloss zu ihm auf.
»Ist er im Krieg?«
»Ich hab doch gesagt, du sollst deine Mutter fragen.« Als sie auf Sam Gangsters Hof ankamen, begann der Himmel am östlichen Horizont bereits in einem ersten feinen Strich auszubleichen. Nanning umrundete das Haus und schmulte hinüber zu seinem Elternhaus, das nur einen Steinwurf entfernt war. Noch lag es in tiefer Nachtruhe da. Gemeinsam machten sie sich daran, die Schollen aus der Schubkarre zum Räuchern zu präparieren. Dass Nanning half, war klar. Da musste Sam Gangsters nicht einmal nachfragen. Mit nicht mehr als 3 Handgriffen schnitt dieser die Innereien aus den Schollen und reichte sie an Nanning weiter, der ihnen einen robusten Draht durch die Augen stach. Auf einen Draht spießte er 13 Plattfische, hängte diesen in die Räuchertonne und machte mit einem neuen Draht weiter. »Geräucherte Scholle schmeckt am besten.« Sam Gangsters lachte auf. »Scholle ist heutzutage das Amrum-Geld.« Nanning wandte dem Alten sein Gesicht zu.
»Amrum-Geld? Was?«
»Auf Föhr kriegst du mehr dafür. Deren Hafen auf Wieg ist größer als unserer, deswegen sind die reicher.«
Der Hahn krähte von einem Stapel Holzscheite. Sam Gangsters sah hinüber.
»Nanning, fütter die mal. Ich hab so schmierige Hände. Das Futter ist da in der Truhe.«
Die Truhe, auf die Sam Gangsters gezeigt hatte und die hinter dem Stapel Holz an der Hauswand stand, war fast bis oben hin voll mit einer Mischung aus Körnern und Schrot. Nanning konnte es kaum glauben. Tante Ena und er hatten sich den Kopf zerbrochen, woher sie nun, nach Nannings Rauswurf bei Tessa, Futter für ihre Hühner bekommen sollten. Und hier, ein Haus weiter, stand eine prall gefüllte Truhe davon. Während er über den Hof ging und das Futter von der Schaufel schüttelte, sodass nicht alles auf einmal herabfiel, rief er Sam, der weiter Schollen ausnahm, zu: »Gibst du auch Hühnerfutter weg?« Sam Gangsters hielt inne und sah ihn mit verständnislos hochgezogener Braue an. »Dass ich was von deinem Hühnerfutter krieg.«
»Willst du von mir Hühnerfutter kaufen?« sagte er, gluckste und hustete sich in die Faust.
»Nee, ich will arbeiten dafür.«
»Ich bin Fischer und Jäger.«
Mit dem kurzen Messer zeigte Sam Gangsters auf eine hölzerne Stellwand, die an sein Haus gelehnt war. 2 Seehundfelle waren darauf genagelt. So flach und aufgeklappt sahen sie beinahe aus wie Plattfische, wenn diese in einer solchen Größe vorkämen und Haar anstelle feiner Schuppen hätten.
Ich hab nix zum Arbeiten. Weil du genug davon hast, sagte Nanning und zeigte seinerseits auf die Futtertruhe. Der Blick des Alten schweifte von Nanning aus einen Moment ins Leere, dann fast plötzlich zu den aufgenagelten Fellen. Wind jaulte um die Hausecke. Hast du Angst? Nee, warum? Sam Gangsters stand auf und klopfte sich viel mehr, als dass er wischte, die Hände an seiner Kleidung ab. Vor Wasser? Nee. Ohne Vorwarnung zog er Nanning die Federhaube vom Kopf. Die lässt du mal lieber da. Bevor die beiden sich nach Steenodder aufmachten, wo Sam Gangsters Jolle lag, ließ er Nanning an der Hausecke warten, dem Hof den Rücken zugewandt. Sam Gangster setzte ihm den Zeigefinger auf die Brust und ließ ihn schwören, dass er sich nicht umdrehen oder von der Stelle bewegen würde. Nanning nickte eifrig. Als er sich wieder umdrehen durfte, verschluckte er sich um ein Haar, weil Sam Gangsters mit einem Gewehr in der Hand auf ihn zukam und sich wortlos vorbeischob. Alles, woran Nanning denken konnte, war, dass es den Leuten verboten war, Waffen zu besitzen, auch zur Jagd. Und wenn sie erwischt würden, Nanning hatte keine Vorstellung, was dann passieren mochte. Ihm war natürlich bewusst gewesen, dass Sam Gangsters ein Gewehr besaß, das er irgendwo versteckte. Wie sonst erlegte er die Robben? Außerdem hatten auch Opa Arjan und einige weitere, von denen Nanning wusste, Jagdgewehre versteckt. Das war ein offenes Geheimnis. Doch nie zuvor hatte er davon eins zu Gesicht bekommen. Hatte am Anleger noch ein stetiger, aber milder Nordwind geherrscht, der die Bootsmasten tänzeln ließ, wandelte sich das Ganze, sobald Nanning und Sam Gangsters um die Odde herumgesegelt waren. Ein kabbeliger Wellengang ließ die Jolle rollen und stampfen. Der Rettungsring des Boots und ein paar alte Eimer rutschten dabei hin und her, prallten hierhin und dorthin. Nanning saß auf der Luvseite des Boots, eine Hand in die Bordkante gekrallt, mit der anderen packte er die gestraffte Wand, die den Mast hielt. Die eiskalte Gischt plitschte ihm in den Nacken. Nanning war schon gesegelt, mit Tante Ena, und sie hatte ihm das Wichtigste beigebracht. Aber jetzt war es dunkel, windige Nacht. Eine weitere Welle rollte gegen die Bordwand und schüttelte Nanning durch. An der Pinne saß Sam Gangsters, die freie Hand an der Schot und sein Gewehr über dem Schoß. Sein Blick unbekümmert und doch konzentriert. Unter ihnen die zahlreichen in den Wassern vor Amrum gestrandeten und gesunkenen Schiffe. Bis zu diesem hellen Flecken Sand mitten in der See, den zumindest Nanning noch nicht richtig ausmachen konnte. Sam musste Nannings Starren bemerkt haben. Durch den Wind rief er, »Du legst dich hin und wackelst mit den Beinen. Denn kommt er und guckt, wer ihm da den Platz wegnimmt. Und dann schieße ich ihm in den Kopf.« Kurz sah er zu Nanning. »Da fließt kein Blut beim Kopfschuss. Du darfst nur nicht wegrennen.« Bei der nächsten Welle rutschte das Gewehr, das Sam Gangster seine Winchester genannt hatte, von seinen Beinen. Nannings Blick war jetzt starr auf das Gewehr gerichtet. »Nicht wegrennen. Verstanden?« Er keuchte und wischte sich den nassen Sand vom Kinn. Ihm war bereits so kalt, dass er es kaum noch spürte. Die salzige Luft hier mitten auf der Nordsee schmeckte er dafür umso stärker. Einige Meter vor ihm lief Gischt zischend auf die Sandbank auf. Dahinter, im sich auflösenden Halbdunkel, rollten unverändert die Wellen übereinander weg. Ein Blick zur Seite. Am Ende der Erhebung lag bewegungslos Sam Gangsters, das Gewehr angelegt. Hinter ihm seine Jolle, das Segel eingeholt. An diesem Ort, auf Grund, wirkte der Mast wie ein trauriges, verirrtes Bäumchen. Sam Gangsters winkte mit einer zuckenden Armbewegung. Es sah aus, als wolle er einen mit dem Schnabel zuhackenden Ganter imitieren. Nanning hob wieder die Beine und presste die Füße zusammen. Es war anstrengender, als er gedacht hatte. Er schwenkte die Füße wie ein Seehund oder eine Robbe die Schwanzflosse. Zweimal war er bei dieser Übung bereits zur Seite umgekippt. Leicht bewegte sich auch sein Oberkörper mit. Den Bauch drückte er ganz automatisch in den Sand.
Kaum 5 Meter von ihm entfernt trippelte ein weißer Vogel mit schwarzer Haube herum, eine Seeschwalbe. In der Luft über ihr noch eine. Im Schnabel trug sie eine Sprotte, die sie dem anderen Vogel nach der Landung überließ. Der schluckte den kleinen Fisch zügig herunter und duckte sich ab. Die Seeschwalbe, die die Sprotte gebracht hatte, stellte Nanning nun fest, war ein Er und begann, das Weibchen zu treten. Nanning wandte sich schnell ab und traf Sam Gangsters Blick. Der hatte sich auf die Ellbogen gestützt und schwenkte drohend die Faust. Entweder war es das Brausen von Wind und Wellen, das Sam Gangsters Worte augenblicklich auf die offene Nordsee hinaustrug, oder er formte das Wort weiter lediglich mit den Lippen. Minutenlang wedelte Nanning weiter in Bauchlage mit den Beinen, die Arme eng an den Körper gelegt. Dabei sah er sich verstohlen um. Inzwischen brannten seine Augen vom salzigen Spritzwasser. Urplötzlich, als hätte er sich aus dem Sand zusammengesetzt, lag da ein Seehund, unterspült von der Brandung. Das große Tier robbte auf Nanning zu. Seine Kulleraugen wirkten wie schwarze Steine, von einer Ewigkeit in Wassern glatt gespült und zum Glänzen gebracht. In ihnen war nichts abzulesen, weder Wut über den belegten Stammplatz auf der Sandbank, noch ein Zweifel, ob der merkwürdig aussehende Seehund nicht vielleicht doch zu stark sein könnte. Nicht mal Entschlossenheit nahm Nanning in den Augen des Tiers wahr, das die Distanz zwischen ihnen überraschend schnell verringerte. Es war jetzt so nah, dass Nanning die herauslugenden Eckzähne erkennen konnte. Sein Körper fühlte sich mit einem Mal komplett durchnässt und kalt an. Erneut warf er einen schnellen Blick zu Sam Gangsters, bereit, jede Sekunde aufzuspringen und wegzurennen. Nanning sah das schwarze Rund des Gewehrlaufs. Dann kniff er die Augen zusammen. Noch vor dem ohrenbetäubenden Knall, der für sehr kurze Zeit sogar das Rauschen der Nordsee auszublenden vermochte. Als Nanning die Augen wieder öffnete, lag der Seehund keine 2 Meter vor ihm, regungslos im Sand. Einen Moment lang beobachtete er das tote Tier. Dann sanken seine zur Schwanzflosse zusammengepressten Füße langsam zu Boden. Nanning hielt die Hofpforte für Sam Gangsters auf. Er war noch immer gefesselt von dem, was der Alte ihm ganz beiläufig auf der Rückfahrt erzählt hatte. Dass Nanning genau so da saß wie sein Onkel Theo früher, als er in seinem Alter gewesen war. Nanning hatte nicht mehr aufhören können zu grinsen, bis sie wieder in Steenorde angelegt hatten. Sam Gangsters schob die Schubkarre mit dem erlegten Seehund auf den Hof. Sein verwittertes Gesicht strahlte Zufriedenheit aus. Die Karre stellte er vor der Stellwand mit den Fellen der 2 Artgenossen der toten Robbe ab. »Nur haben wir 3 davon. Da kann der Kürschner bald eine Jacke von machen. Was meinst du, was die Leute hinter so eine Felljacken her sind? Das gibt Dollars.«
»Reichsmark?«
»Kannst dir einen Arsch mit abwischen. Entweder Dollar oder was tauschen.«
»Amrum-Geld.«
Sam Gangsters sah Nanning an, kniff ein Auge zu und tippte sich an die Nasenspitze. Nanning war sich nicht sicher, aber er hielt das für ein Zeichen von Zustimmung. Dann klatschte Sam Gangsters in die Hände. Er rieb sie so schnell, als wollte er auf althergebrachte Weise ein Feuerchen machen. »So, Partner, first a reward.« Sam Gangsters ging zur Haustür, aber Nanning blieb verständnislos stehen. »Wahnsinn«, dachte er, »dass der Alte, wenn er Englisch sprach, klang wie ein originaler Amerikaner. Dann, im nächsten Moment, wenn er wieder Deutsch redete, sprach da ein waschechter Nordfriese.« Sam Gangsters öffnete die Tür, zögerte und sah sich nach Nanning um. »Nu komm, Mann!«
Torben Kessler mit Folge 4 aus dem Roman Amrum von Hag Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Der slowakische Ministerpräsident Fico schwebt laut seiner Regierung nicht mehr in Lebensgefahr. Der 48-Jährige war gestern auf offener Straße niedergeschossen worden und musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter, ein 71-jähriger Mann, wurde festgenommen, berichtet aus Prag Marianne Allweis.
Der soll legal eine Waffe besitzen, soll früher für einen privaten Sicherheitsdienst gearbeitet haben, ist außerdem Mitglied der slowakischen Schriftstellervereinigung, schreibt Gedichte, hat sich in der Vergangenheit eher diffus kritisch gegenüber Migration geäußert, auch gegenüber Extremismus und Gewalt. Nachdem dieser Mann dann direkt nach den Schüssen am Tatort von der Polizei festgenommen worden ist, soll er gesagt haben, er sei unzufrieden mit der Regierungspolitik, er sei auch unzufrieden mit der geplanten Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei. Das berichten slowakische Medien, die ein geleaktes Video eines ersten Verhörs verbreiten.
Im Gazastreifen sind 5 israelische Soldaten durch Schüsse aus